NDR Info. Das Forum.
Ich glaube, dass es keine Rückfantasie ist, wenn ich sage, dass ich vom ersten Augenblick an das Gefühl eines der bedeutendsten Menschen hatte, die mir je überhaupt entgegengetreten sind.
Sagt ein bedeutender Mann über einen anderen, Theodor W. Adorno, über den Philosophen und Kulturkritiker Walter Benjamin. Benjamin ist einer jener Intellektuellen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die in mancher Hinsicht bis heute faszinierend und fast rätselhaft erscheinen. Selbst sein Tod vor 70 Jahren, im September 1940, birgt manche Fragen. Er habe sich auf der Flucht vor der Gestapo das Leben genommen, hieß es lange. Aber selbst das ist nicht bis ins Letzte geklärt. Im zweiten Teil der Sendung ein Rückblick auf Walter Benjamins Leben und Tod. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem berichten wir über einen Streit um die Ausstellung im Marine-Ehrenmal La Boe in der Nähe von Kiel. Einige Historiker bemängeln, dort werde die Geschichte der deutschen Kriegsmarine bis heute allzu nachsichtig und kritiklos dargestellt. Zuerst aber ein Blick 20 Jahre zurück in den September 1990. 2 + 4 ergibt eine deutsche Einheit. Nach dieser etwas ungewöhnlichen Rechenart wurde vor 20 Jahren tatsächlich Politik gemacht. Die 2, das waren die beiden deutschen Staaten, die 4 waren die 4 Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Nur durch das diplomatische Zusammenspiel dieser 6 Staaten wurde ein politisch abgestimmter Weg in die deutsche Einheit möglich. Dieser Weg wurde gleichsam außenpolitisch abgesichert. In einer Woche, am 12. September, ist es genau 20 Jahre her, dass der historische 2+4-Vertrag unterzeichnet wurde, die Voraussetzung für die Wiedervereinigung genau 3 Wochen später. Wie es dazu kam und welche politischen Hürden dabei zu überwinden waren, beschreibt Michael Marek. Und sein Beitrag beginnt mit dem Mann, dem heute sogar seine politischen Gegner bescheinigen, er habe damals ziemlich viel richtig gemacht.
Diese Pressekonferenz beschließt eine 2-tägige Begegnung zwischen Präsident Gorbatschow und mir. Eine Begegnung, von der ich glaube, dass sie in der Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziehungen einen neuen Höhepunkt darstellt.
Helmut Kohl am 16. Juli 1990. Was der Bundeskanzler mit Höhepunkt umschrieb, kann 20 Jahre später getrost als Durchbruch im Verhandlungspoker um die deutsche Wiedervereinigung bezeichnet werden. Ein Foto der vorangegangenen Gespräche ging um die Welt. Ein massiver Holztisch in der Mitte, rechts daneben auf einem Holzstuhl sitzend, der Bundeskanzler in Strickjacke und Hemd. In der Mitte der sowjetische Präsident, lachend und in Freizeitkleidung, links der deutsche Außenminister im Anzug. Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher verhandeln in der kaukasischen Heimat von Michail Gorbatschow auf dessen Datscha über die Bedingungen der deutschen Wiedervereinigung.
Ich kann heute mit Genugtuung und in Übereinstimmung mit Präsident Gorbatschow feststellen.
Am Ende der 2-tägigen Gespräche billigte Gorbatschow überraschend die Vorschläge Deutschlands. Helmut Kohl damals gegenüber den internationalen Medien.
Erstens, die Einigung Deutschlands umfasst die Bundesrepublik, die DDR und Berlin. Zweitens, wenn die Einigung vollzogen wird, werden die 4 Mächte Rechte und Verantwortlichkeiten vollständig abgelöst. Drittens, das vereinte Deutschland kann in Ausübung seiner uneingeschränkten Souveränität frei und selbst entscheiden, ob und welchem Bündnis es angehören will.
Nach zahlreichen Geheimverhandlungen unterzeichneten dann am 12. September 1990 in Moskau die 4 Siegermächte des Zweiten Weltkriegs sowie die Bundesrepublik Deutschland und die DDR den sogenannten 2+4-Vertrag. Damit wurde Deutschlands Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten wiederhergestellt, 45 Jahre nach Kriegsende. Der Unterzeichnung vorausgegangen waren zahlreiche Verhandlungen.
Es war nicht nur so, dass die beiden deutschen Staaten beteiligt werden sollten, sondern ich legte Wert darauf, dass die beiden deutschen Staaten mit den 4 sprechen und nicht die 4 mit den beiden deutschen Staaten.
Hans-Dietrich Genscher, damals Bundesaußenminister.
Weil ich auf jeden Fall den Eindruck vermeiden wollte, dass nachdem das deutsche Volk in einer wirklich friedlichen Freiheitsrevolution den Willen zur Einheit artikuliert hatte, sich bei der Durchsetzung dieses legitimen Zieles sozusagen unter der Verhandlungshoheit von 4 Staaten zu bewegen hatte.
Immerhin wäre es völkerrechtlich auch möglich gewesen, dass die Alliierten alleine, also ohne die Beteiligung beider deutscher Staaten, über die Zukunft Deutschlands entschieden hätten. Während François Mitterrand anfangs befürchtete, dass sich die Kräftebalance in Europa verschieben könnte, war es vor allem Margaret Thatcher, die ihre Distanz zum 2+4-Vertrag nie ganz aufgab. Die britische Premierministerin befürchtete eine weitere Stärkung der deutschen Wirtschaft, wie sie in einem Interview im Sommer 1990 hervorhob.
Yes, it is a fear which I can understand, and I think many peoples in Europe are a little bit apprehensive.
Viele schauen ein wenig ängstlich auf das vereinte Deutschland. Das kann auch nicht überraschen, wenn man auf die Geschichte dieses Jahrhunderts zurückblickt. Schließlich hat Deutschland den Ersten und Zweiten Weltkrieg begonnen. Ich denke, es gibt darauf nur eine Antwort: Deutschland in der NATO zu behalten. Und ebenso ist es vollkommen richtig, dass Deutschland in der Europäischen Gemeinschaft ist.
Mit ihrer Skepsis allerdings konnte die Premierministerin nicht auf die Unterstützung der USA zählen. Alle Versuche Großbritanniens, den Prozess der Vereinigung zu bremsen, scheiterten in der Folgezeit nicht zuletzt an der konsequenten Haltung der Vereinigten Staaten. Unbestreitbar gehörte es zu den Verdiensten der USA, eine völkerrechtliche Vereinbarung zur deutschen Einheit vorangetrieben zu haben. Doch dies war nicht nur eine Freundschaftsgeste, vielmehr war diese Deutschlandpolitik von handfesten eigenen Interessen geleitet. Die Vereinigten Staaten hatten sich von vornherein auf eine Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands in der NATO festgelegt, um den eigenen Einfluss zu sichern. Die NATO als US-amerikanischer Anker in Mittel- und Osteuropa, der ohne Deutschland seine Wirksamkeit eingebüßt hätte. Demgegenüber hatte Michail Gorbatschow noch Anfang 1990 als Präsident der Sowjetunion erklärt, dass der Beitritt Gesamtdeutschlands zur NATO nicht annehmbar sei. Doch schon bald musste die sowjetische Führung erkennen, dass ein Festhalten an dieser Position unrealistisch war. Die Abkehr der bisherigen Verbündeten innerhalb des Warschauer Paktes bewog Gorbatschow und seinen Außenminister Tschewardnadze, schrittweise der deutschen Einigung und NATO-Mitgliedschaft zuzustimmen. Dieses Nachgeben des Generalsekretärs der KPDSU zielte auf Kooperation und internationale Entspannung, um sich im Innern der Lösung drängender Probleme widmen zu können, vor allem der Wirtschafts- und Parteireform sowie dem Erhalt der Sowjetunion. Mit wirtschaftlichen und finanziellen Hilfen versuchte die Bundesregierung, die Sowjetunion kompromissbereit zu stimmen, ohne sie bloßzustellen. Der damalige stellvertretende Außenminister Juri Kwiecinski.
Das, was die deutsche Seite bezahlt hat, waren verhältnismäßig kleinere Summen für fest umrissene Zwecke. Das war der Wohnungsbau für unsere abzuziehende Armee. Das waren einige Milliarden für die Finanzierung des Verbleibs der Truppen in der Übergangsperiode, weil es für die Sowjetunion schwierig gewesen wäre, diese Summen in Valuta aufzutreiben. Ansonsten gab es doch nichts. Man kann uns nicht vorwerfen, jedenfalls, dass wir für irgendeine nennenswerte Summe die DDR an den Westen verkauft haben.
Politisch umstritten ist bis heute eine andere gravierende Entscheidung der Bundesregierung. Die sowjetische Regierung, so Kanzler Kohl, habe der Wiedervereinigung und dem 2+4-Vertrag nur unter einer Bedingung zugestimmt, dass die Bodenreform in der sowjetisch besetzten Zone zwischen 1945 und 1949 nicht rückgängig gemacht werde. Folglich mussten nach dem Fall der Mauer auch keine Entschädigungen an die früheren Besitzer oder ihre Erben gezahlt werden. Das jedenfalls behauptet der frühere Bundeskanzler bis heute. Zu einem anderen Ergebnis kommt die Politologin Constanze Paffrath.
Ich glaube, dass es keine Bedingung zur Wiedervereinigung gegeben hat, die da gesagt hat, wenn ihr das Eigentum an die Eigentümer zurückgebt, dann werden wir, also die Sowjetunion, der Wiedervereinigung nicht zustimmen. Die Bundesregierung, Kohl und maßgebliche Vertreter haben ja über lange Jahre behauptet, dass die zentrale Bedingung zur Wiedervereinigung gewesen ist. Meine Forschungen lassen das nicht erkennen und insofern sagt da Helmut Kohl über lange Jahre die Unwahrheit.
Gorbatschow hat diese Version bereits 1999 in seinen Erinnerungen ausdrücklich unterstützt. Er habe sein Ja zur Wiedervereinigung niemals an Bedingungen im Zusammenhang mit der Bodenreform geknüpft. Blickt man aus der zeitlichen Distanz von 20 Jahren noch einmal auf den Abschluss des 2+4-Vertrages zurück, dann beeindruckt noch immer, dass die Sowjetunion 1990 fast bedingungslos einer Vereinigung Deutschlands zugestimmt hat, nach westlichen Plänen, die sie jahrzehntelang strikt abgelehnt hatte. Ohne diese Wende in der sowjetischen Deutschlandpolitik würde es heute ein souveränes Deutschland als Mitglied der NATO nicht geben.
2+4=1, wie die Wiedervereinigung vor 20 Jahren auf der internationalen Bühne durchgesetzt und abgesichert wurde, das war ein Rückblick von Michael Marek. Es gibt Streit um das Marine-Ehrenmal Laboe an der Kieler Förde. Genauer gesagt um die Ausstellung in der sogenannten historischen Halle des Ehrenmals. Der Bau dieser Gedenkstätte mit ihrem weithin sichtbaren Turm wurde schon in den 20er Jahren begonnen, also zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs. Sie wurde Mitte der 30er Jahre dann von Hitler eingeweiht und nach dem Zweiten Weltkrieg gleichsam umgewidmet in eine, Zitat, Gedenkstätte für die auf See gebliebenen aller Nationen. Auch die angeschlossene Ausstellung hat ihre eigene Geschichte. Auch hier gab es, grob gesagt, eine Entwicklung vom Heldengedenken zu einer kritischen, reflektierten Geschichtsbetrachtung. So sehen es zumindest die Ausstellungsmacher. Sie haben vor kurzem die Ausstellung mit einer veränderten Konzeption neu eröffnet. Andere Historiker allerdings finden das Ergebnis keineswegs überzeugend. Heiko Wischer über einen Historikerstreit an der Förde.
Ein verregneter Vormittag an der Ostsee vor einigen Tagen. Für nicht wenige Besucher an der Küste ist das Marine-Ehrenmal bei diesem Wetter ein naheliegendes Ausflugsziel. Immerhin 200.000 Besucher sind es im Jahr. Manche kommen auch ganz gezielt, wie Gerhard Neuwall aus Coburg. Der 73-Jährige kannte auch die alte Ausstellung und hält die Neugestaltung für gelungen.
Da wurde sehr viel verherrlicht, oder zumindest einiges verherrlicht, ne? Was jetzt mehr oder weniger sehr korrekt und sehr wertfrei oder sehr nicht so emotional dargestellt wird, sondern mehr oder weniger den Tatsachen entsprechend. Ja. Es ist viel Pathos dabei in der alten Zeit und das sollte dann, da passt auch nicht mehr rein.
Dass im Vergleich zur alten Ausstellung einiges gerade gerückt wurde, bestreiten auch die Kritiker nicht. Mehrere namhafte Historiker, darunter Karl-Heinrich Pohl, Professor für Geschichte und ihre Didaktik an der Uni Kiel, halten aber auch der überarbeiteten Ausstellung schwere Mängel vor. Pohl hat zudem einen ganz grundlegenden Einwand.
Das sind schon mal die Rahmenbedingungen. Und die eine Rahmenbedingung ist zu sagen, die Gedenkstätte will alle auf See gebliebenen ehren und ihr Gedächtnis wahren und respektvoll mit ihnen umgehen. Das heißt also schon einmal, alle auf See gebliebenen, wer auch immer auf See geblieben ist, aus welchem Grunde, hilflos oder nicht hilflos, andere versenkt oder nicht versenkt, allen wird in gleichem Maße gedacht und auf gleiche ehrende Weise, Punkt 1. Punkt 2 ist, sie sollen respektvoll behandelt werden. Um gleich ein Beispiel zu sagen, einen Großadmiral Erich Rheder oder den letzten Befehlshaber Dönitz kann ich nicht respektvoll behandeln. Das sind bereits von vornherein Einschränkungen, denen auch diese Ausstellung von vornherein unterworfen ist. Und allein das hindert schon eine freie Auseinandersetzung mit der Problematik Marine und ihrer Geschichte, insbesondere im Dritten Reich.
Eine kritische Auseinandersetzung mit der Marinegeschichte werde nur postuliert, finde aber nicht statt, so Pohls Urteil. Der für die Ausstellung verantwortliche Historiker des Deutschen Marinebundes, Dr. Jan Witt, kann diese fundamentale Kritik überhaupt nicht nachvollziehen und verweist auf einen mit angesehenen Historikern besetzten Beirat, der die Konzeption der Ausstellung begleitet habe. Etwa die Militärhistoriker Heinrich Walle aus Köln oder Michael Epkenhans vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Potsdam.
Wer sich die Ausstellung genau anguckt, wird eben feststellen, dass dort die deutsche Marinegeschichte mit allen Höhen und Tiefen, vor allem auch mit allen dunklen Punkten, objektiv dargestellt wird. Es ist sehr kurz, es ist sehr knapp. Wir sind kein Museum, wir sind eine Gedenkstätte. Und über den Sinn und Zweck und die Entstehung und vor allem die Entwicklung dieser Gedenkstätte möchten wir unsere Besucher informieren. Dazu dient diese Ausstellung. Man muss das Marine-Ehrenmal sozusagen als Gesamtkomplex sehen, wo jedes einzelne Element auch seine eigene Aufgabe hat. Der Turm ist das Symbol nach außen. Ort des Gedenkens, dort finden sich die Gedenkbücher, der zentrale Ort des Gedenkens, wo alle Gedenkveranstaltungen stattfinden, alle Kranzniederlegungen stattfinden, das ist die unterirdische Gedenkhalle. Und die historische Halle als Dokumentationszentrum ist der Ort der Information. Und so ergeben also diese Elemente eine Einheit, das Marine-Ehrenmal als Gedenkstätte für die auf See gebliebenen aller Nationen.
Demgegenüber wird die Kritik auch ganz konkret. Die Texte auf den Informationstafeln enthielten Formulierungen, die Professor Pohl für nicht haltbar hält. Etwa, wenn von der Verstrickung der Kriegsmarine in die NS-Verbrechen die Rede ist.
Diese Aussage ist so nicht zu halten, weil dann gibt es in der Marine überhaupt keine Täter. Es gibt nur Opfer und alle sind in irgendeiner Weise, ohne dass sie es wollten, sozusagen hereingerutscht und konnten gar nichts tun. Davon kann aber überhaupt keine Rede sein.
An anderer Stelle wird in dem Ausstellungstext Folgendes festgestellt.
Die meisten Marineangehörigen kämpften im guten Glauben, ihre Heimat zu verteidigen, ohne zu wissen, dass sie von einem verbrecherischen Regime missbraucht werden.
Für Historiker Pohl ist dies ein Unding.
Natürlich wussten alle, dass dieses Land einen Angriffskrieg führt. Das wusste jeder, jeder. Dann ist man nicht verstrickt, dann weiß man es. Und wenn man keine Entscheidungsfreiheit hat, das mag ja sein, dass man nicht zum Helden geboren ist und Widerstand macht, aber zu behaupten, die Soldaten und die Offiziere hätten nicht gewusst, wofür dieser Krieg ist, wofür dieses Dritte Reich steht, das ist einfache Geschichtsklitterung.
Der Historiker des Marinebundes verteidigt die getroffenen Aussagen in der Ausstellung. Die Frage der Schuld sei individuell zu bewerten, Täter-Opfer-Zuweisungen mitunter schwierig. Die U-Boot-Fahrer hätten einen Angriffskrieg geführt und seien somit Täter gewesen, doch zugleich auch Opfer, weil sie von einer skrupellosen Führung missbraucht worden seien, den Krieg weiterzuführen. Karl-Heinrich Pohl hält dagegen. Es sei eine Geschichte von oben, die da erzählt werde, Ereignisgeschichte, vorrangig die Geschichte der Führungsebene. Eine moderne Ausstellung müsse hingegen mehrere Perspektiven bieten und auch unterschiedliche Interpretationsansätze, damit sich die Besucher wirklich eine eigene Meinung bilden könnten. Historiker Jan Witt vom Marinebund ist dagegen überzeugt, dass das in der aktuellen Ausstellung bereits gelinge. Die Ausstellung sei im Übrigen auch nicht abgeschlossen für die Ewigkeit. Man werde weitere neue Akzente setzen und noch mehr biografisches Material einbeziehen. Er nennt ein Beispiel.
Oskar Kusch, U-Boot-Kommandant, wurde von seinem ersten Wachoffizier denunziert, weil er sich abfällig über Hitler geäußert hatte, wurde vors Kriegsgericht gestellt und hier in Kiel erschossen. Auch Oskar Kusch ist jemand, den wir hier eben präsentieren wollen.
Der Streit zwischen Ausstellungsmachern und den kritischen Historikern ist bisher nur via Medien ausgetragen worden. Eine öffentliche Diskussion, etwa auf einem Podium, gab es bislang noch nicht. Für die Entwicklung der Besucherzahlen im Marine-Ehrenmal könnte die Kontroverse sogar förderlich sein. Die Prezerin Marlies Hürtgen-Böhnkost hatte in ihrer Tageszeitung etwas über den Streit um die Ausstellung gelesen und kam vor Ort gemeinsam mit ihrem Ehemann zu einem vorläufigen Urteil.
Was wir bis jetzt gelesen haben, muss ich sagen, war eigentlich objektiv geschildert für mein Empfinden.
Mit einer allerdings gravierenden Einschränkung. Das Elend des Krieges auf See komme nicht wirklich zum Ausdruck.
War die Marine im Zweiten Weltkrieg im Prinzip in Ordnung und wurde nur von einem verbrecherischen Regime missbraucht? Das war Heiko Wischer über den Streit um die neue Ausstellung im Marine-Ehrenmal La Boe an der Kieler Förde. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Es war vor 70 Jahren, im September 1940. Hitlers Wehrmacht hatte erst vor wenigen Wochen Paris besetzt. Da wurde in einem kleinen Grenzort in den Pyrenäen ein Mann tot aufgefunden, ein deutscher Philosoph und Kulturkritiker, der offenbar versucht hatte, sich über Spanien und Portugal nach Amerika abzusetzen. Sein Name, Walter Benjamin, war damals nur einer kleinen intellektuellen Szene geläufig. In hohen Auflagen erschienen seine Bücher erst Jahrzehnte später, in den 1960er und 70er Jahren. Wer zu dieser Zeit progressiv war oder sich dafür hielt, las Benjamin. Auch diese Mode ist längst vorbei, und dennoch lohnt es, sich mit diesem ungewöhnlichen Intellektuellen zu befassen, der damals wie heute ebenso hellsichtig wie rätselhaft erscheinen kann.
Wenn ich das Äußere wiedergeben soll, so müsste ich sagen, dass Benjamin etwas von einem Zauberer hatte. Man hätte sich ihn gut mit einem sehr hohen Hut und einer Art von Zauberstock vorstellen können.
So beschrieb Theodor W. Adorno den Denker und Essayisten, den großen akademischen Außenseiter.
Benjamin hatte wohl überhaupt nicht das, was man so mit Ruf zu bezeichnen pflegt, zu der Zeit, als ich ihn kennenlernte, aber er hatte eine Art von Nimbus. Es ging ihm eine Aura des Außerordentlichen voraus.
Benjamin entwickelte seine Gedanken aus völlig verschiedenen Reservoirs. Einerseits aus der Tradition der jüdischen Kabbala und des Messianismus und andererseits aus dem dialektischen Materialismus. Sein Versuch, Marx und Moses zusammenzudenken, scheiterte grandios. Weder die Theologen noch die Kommunisten trauten ihm. Viele seiner Texte sind schwierig und rätselhaft.
Ich habe das einmal so ausgedrückt: Das, was Benjamin sagte, so klang, als ob es aus dem Geheimnis käme, aber dass er dabei keineswegs ein im fatalen Sinn esoterischer Denker war, sondern dass auch Einsichten, die den eingeschliffenen, vernünftigen Ansichten ins Gesicht schlugen, eine ganz eigentümliche Evidenz an sich selbst trugen, die sie dem Verdacht des Esoterischen oder gar des Bluffs völlig entzogen, obwohl Benjamin gewisse Eigentümlichkeiten des Pokerspielers sicher auch in der Art zu reden und zu denken nicht ganz fremd waren.
Benjamin entwickelte kein philosophisches System wie die Großdenker vergangener Jahrhunderte. Er schlug geistige Funken aus alltäglichen Phänomenen. Hinter unscheinbaren Gebrauchsgegenständen entdeckte er ausgedehnte Bedeutungslandschaften. Er veröffentlichte keine dicken Bücher, sondern Essays. Benjamin schrieb über Mode, Wohnungseinrichtungen, Reklame, Konsumgüter, Schaufenster und über die damals neuen Medien, Fotografie, Film, Rundfunk. Er erfand eine Disziplin, die erst Jahrzehnte später an den Universitäten gelehrt wurde, die Kulturwissenschaft.
Die technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verändert das Verhältnis der Masse zur Kunst. Aus dem Rückständigsten, zum Beispiel einem Picasso gegenüber, schlägt es in das Fortschrittlichste, zum Beispiel angesichts eines Chaplin, um.
Der Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« hat Benjamin berühmt gemacht. Im Kinofilm, in Fotografie und Rundfunk erkennt er progressive Kräfte. Die Kunst verliere ihre überkommene kultisch-religiöse Erhabenheit und damit ihre gesellschaftlich stabilisierende Funktion.
Alle Bemühungen des Faschismus um die Ästhetisierung der Politik münden in einem Punkt. Das ist der Krieg. Der Kommunismus antwortet darauf mit einer Politisierung der Kunst.
Zugleich sieht Benjamin auch in der massenhaften Verbreitung von Zeitungen und Illustrierten ein demokratisches Element.
Damit ist die Unterscheidung von Autor und Publikum im Begriff, ihren grundsätzlichen Charakter zu verlieren. Der Lesende ist jederzeit bereit, ein Schreibender zu werden.
Als Benjamin diese Zeilen im Jahr 1936 schrieb, wusste er noch nichts vom Internet. Heute, im Zeitalter von Blogs und Twittern, von Plattformen wie Facebook oder YouTube, hat sich seine Prophezeiung erfüllt.
Wie eine Mutter, die das Neugeborene an ihre Brust legt, ohne es zu wecken, verfährt das Leben lange Zeit mit der noch zarten Erinnerung an die Kindheit. Der Takt der Stadtbahn und des Teppichklopfens wiegte mich da in Schlaf. Er war die Mulde, in der sich meine Träume bildeten. Zuerst die Ungestalten, dann die lang gesponnenen, Reise- und Regenträume, endlich die Geweckteren, vom nächsten Murmelspiel im Zoo, vom Sonntagsausflug.
So erzählt Benjamin aus seiner Berliner Kindheit. Die Parallelen zu Marcel Prousts Roman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« sind unverkennbar. Wie diesem ging es auch Benjamin um die Spuren, die bereits Erlebtes und Vergessenes hinterlässt. Geboren wurde er 1892 in ein großbürgerlich-jüdisches Milieu hinein. Nach Studium und Promotion geriet er in eine Existenz als Privatgelehrter. Karriere gemacht hat er nie. Seine geplante Habilitation in Literaturgeschichte an der Universität Frankfurt wurde nicht angenommen. Nur wenige erkannten die theoretische Kraft dieses unkonventionellen Denkers und waren hingerissen, wie Adorno.
Ich glaube, dass es keine Rückfantasie ist, wenn ich sage, dass ich vom ersten Augenblick an das Gefühl eines der bedeutendsten Menschen hatte, die mir je überhaupt entgegengetreten sind.
Als Denker bleibt Benjamin ein Außenseiter. Finanziell geht es ihm schlecht. Er ist auf Unterstützung seiner Eltern angewiesen. Auch in seinem Privatleben herrscht Unordnung. Er heiratet, bekommt einen Sohn, verliebt sich in andere Frauen, hat Affären. Er ist ruhelos, oft auf Reisen, neigt zum Spielen. Seine Ehe wird geschieden. Benjamin schlägt sich als freier Autor und Publizist durch. Er übersetzt Proust und Baudelaire, schreibt Literaturkritiken und Essays. Auch für das neue Medium Rundfunk arbeitet er. Nur ein einziges seiner Stücke ist in Fragmenten erhalten. Das Kinderhörspiel Radau um Kasperl.
Erlaub mir, Lipsus Lapsus, dass ich dich über mein späteres Leben befrage.
Frage.
Welchen Weg soll ich betreten, um späterhin nicht über mich zu weinen?
Einen.
Nach der Machtübernahme der Nazis ist für Benjamin kein Platz mehr in Deutschland. Im Frühjahr 1933 emigriert er nach Paris.
Es war die fast mathematische Gleichzeitigkeit, mit der von allen überhaupt in Frage kommenden Stellen Manuskripte zurückgereicht, schwebende bzw. abschlussreife Verhandlungen abgebrochen wurden.
Im Pariser Exil lebt Benjamin unterhalb des Existenzminimums. Eine schmale Unterstützung erhält er vom Institut für Sozialforschung, das Adorno und Horkheimer von Frankfurt nach New York verlegen mussten. In der Institutszeitschrift kann er Artikel veröffentlichen, die muss er aber oft umschreiben. Die Verantwortlichen im New Yorker Exil haben Angst vor Kommunistenjägern und eliminieren explizite politische Aussagen aus Benjamins Aufsätzen. Von einem Berliner Vertrauensmann lässt er seine Bücher verkaufen, um etwas Geld dazu zu verdienen. Marschiert die deutsche Wehrmacht in Frankreich ein. 26. September. Der französisch-spanische Grenzort Portbou. Walter Benjamin, 48 Jahre alt, ist auf der Flucht vor der Gestapo. Er ist herzkrank, mittellos, verzweifelt. Stundenlang ist er mit einer kleinen Gruppe über einen Schmugglerpfad durch die Pyrenäen gelaufen. Adorno und Horkheimer haben ihm ein Visum für die USA besorgt und eine Schiffspassage ab Lissabon. Doch in Portbou ist die Flucht zu Ende. Eine neue Verordnung Francos verlangt Papiere, die Benjamin nicht hat. Die Nacht dürfen die erschöpften Flüchtlinge in einer Pension verbringen, dann sollen sie zurück. Polizisten stehen draußen Wache. Am nächsten Morgen ist Walter Benjamin tot. Seine Begleiterin Henny Gurland berichtet, Benjamin habe abends um 10 Uhr eine Überdosis Morphium geschluckt und ihr am nächsten Morgen einen Brief an Adorno diktiert, um seinen Selbstmord anzukündigen. Jahre später stellt sich heraus, der Bericht kann so nicht stimmen. Medizinisch ist es unmöglich, 8 Stunden nach der Einnahme der tödlichen Dosis bei klarem Verstand zu sein. Der Brief an Adorno wurde nie gefunden. In der Nacht war 4-mal ein Arzt bei Benjamin. Unwahrscheinlich, dass er die Einnahme von Morphium nicht bemerkt haben soll. Auf dem offiziellen Totenschein steht Gehirnschlag. Benjamin wurde auf dem katholischen Friedhof beerdigt. Damals undenkbar bei einem Selbstmörder. Es gibt weitere Ungereimtheiten. Pensionsinhaber, Arzt und Ortspfarrer hielten es mit Franco. Im Ort gab es Gestapo-Spitzel. So scheint Benjamins Tod wie sein Leben, uneindeutig, unentschieden. Sein Grab ist nicht mehr auffindbar. Ein eindrucksvolles Landschaftsdenkmal in den Klippen von Portbou erinnert an ihn. Eine lange Treppe zum Meer, die an einer Glaswand endet.
Sehr wesentlich an der Erfahrung von ihm ist, als hätte er die metaphysische Gewalt dessen, was er sah, und was er in unfehlbaren Worten auszudrücken pflegte, mit einem furchtbaren Preis bezahlt. wie wenn er gleichsam als ein Toter redete zum Preis dafür, dass er Dinge in aller Nüchternheit und Ruhe erkennen konnte, die Lebendige sonst nicht zu erkennen vermögen.
Theodor W. Adorno über Walter Benjamin. Das war zum 70. Todestag Walter Benjamins ein Porträt von Patrick Seibel. Und das war zugleich das Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.